Ihr Lieben, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie über das Hohelied Salomos. Ein Buch aus dem Alten Testament, ein Buch der Bibel. Und ich möchte uns, bevor wir einsteigen in das Thema für heute Morgen, kurz an unsere zwei Grundregeln erinnern zum Hören dieser Predigten. Also wir sprechen über Themen wie Familie, Ehe, Partnerschaft, Beziehung, Sexualität und so weiter. Und zwei Dinge sind mir hier ganz wichtig. Erstens, höre diese Predigten für dich. Höre diese Predigten für dich. Liebe Ehefrau, wirf deinem Mann keinen bösen Blick zu und mach auch nicht den Ellenbogen irgendwie oder so. Ja, höre diese Predigten für dich. Und das Zweite, und das ist mir gerade heute bei dieser Predigt besonders wichtig, schaue nicht zurück. Hey, wir alle können auf irgendeine Vergangenheit zurückschauen, wo es vielleicht auch Brüche gab oder wir Entscheidungen getroffen haben, die wir im Nachhinein bereuen und Dinge anders gemacht hätten. Ich darf dir eins sagen, die Botschaft Gottes ist, immer eine Botschaft der Hoffnung. Gott kann einen Neuanfang schenken, auch in diesem Bereich unseres Lebens. Das ist das Business Gottes. Ja, er kann Dinge neu machen. Er braucht auch nicht reparieren. Er kann sprechen und Dinge geschehen. Er kann aus dem Nichts alles schaffen. Schaue nicht zurück, sondern schaue voller Hoffnung nach vorne. Mit seiner Hilfe kann auch dieser Bereich in unserem Leben gelingen. Ihr Lieben, es gibt einen Begriff, den man in Kirchen und in Predigten nicht sehr oft hört. Es ist ein Wort, das ganz viele unterschiedliche Assoziationen in uns hervorruft. Wenn man es sagt, dann sind manche leider der Meinung, dass es irgendwie vielleicht was Unanständiges sei oder sind vielleicht auch peinlich berührt. Doch ein Blick in die Bibel zeigt aber, dass es nicht so sein braucht. Denn sie spricht hier eine klare und positive Sprache. Ich will euch verraten, um welchen Begriff es geht, um folgenden. Sex. Darf man sowas sagen in der Kirche? Darf man darüber sprechen überhaupt? Ja? Und der Titel der Predigt heute Morgen lautet göttlicher Sex. Also Sex im Sinne Gottes. Vielleicht sträuben sich jetzt bei dir die Nackenhaare und denkst, oh meine Güte. Hätte er mal lieber über Vergebung gesprochen oder weiß ich nicht was, ja. Ich glaube, das ist gut und es ist wichtig, dass wir auch darüber reden. Weil vielleicht denkst du dir auch, endlich mal wird darüber gesprochen. Ich persönlich glaube, dass wir auch als Kirche darüber sprechen sollten. Ja, es sogar müssen. Denn die Welt um uns herum hört gar nicht auf, ihre Meinung und ihr Bild davon zu kommunizieren. Warum zum Beispiel muss bei einer Bierwerbung eine halbnackte Frau auftauchen, die das Bier bewirbt? Warum? Na ganz einfach, weil die Zielgruppe eben Männer sind. Und Männer sind über visuelle Reize ansprechbar. Der SWR hat mal auf die Frage eines Zuhörers geantwortet und gab an, dass deutsche Männer im Durchschnitt 6-mal so viel Bier trinken wie Frauen. Jetzt könnte man ja meinen, ja gut, die Männer sind es, die Bier trinken. Warum gibt es dann nicht Werbung mit einem Mann? So ein richtiger Mann, ja, Vollbart und Karohemd, eine Axt in der Hand, steht im Wald irgendwie und macht da so ein schönes, kühles, blondes auf und trinkt das. Wäre doch viel authentischer irgendwie. Authentischer, ja, aber offensichtlich verkauft sich Bier besser, wenn da eine reizende Dame ist. Die Werbung, die Filme, die Serien, die wir sehen, die Musik, die wir hören, der Sprachgebrauch und so weiter, vieles ist sehr sexualisiert und spricht eben auch eine Sprache. All das prägt das allgemeine Verständnis von Sex in unserer Gesellschaft. Die Sprache sagt uns, Sex ist das Größte. Darin findest du so viel Erfüllung, das ist das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Mehr Erfüllung findest du nirgends. Das ist es, was du zum wahren Glück brauchst. Nimm dir, was du brauchst. Ganz egal woher. Wenn es sich gut für dich anfühlt, dann kann es doch nur gut und dann kann es doch nur richtig sein. Sex wird behandelt wie eine bloße Sache, manchmal auch wie eine Dienstleistung, irgendwie steht es auf derselben Ebene. Und wenn du dir als Elternteil denkst, eieiei, dieses Thema heute Morgen, das ist aber noch ein bisschen früh, um über dieses Thema zu sprechen, wenn deine Kinder irgendwie dabei sind. Wisst ihr, ich glaube, heutzutage kann man nicht früh genug mit Kindern über dieses Thema reden. Denn das Umfeld des Kindes tut es unentwegt. Ich bin mir sicher, dass die Teenager heute 5-mal so aufgeklärt sind, wie wir es waren. Warum? Weil Informationen einfach zugänglich sind. Einfacher war es noch nie. Mit 2, 3 Begriffen und 3, 4 Klicks kannst du alle Informationen und alle Bilder und alle Videos zu allen Themen auf der ganzen Welt finden. die hilfreichen, aber auch die, die weniger hilfreich sind. Sprich mal bitte mit Erziehern, mit Lehrern oder vielleicht mit Polizisten, die hier Aufklärungsarbeit leisten oder Missbrauchsfälle bearbeiten. Es ist erschreckend, was die Teenager, die Kinder heutzutage schon alles wissen und zu sehen bekommen. Das ist wirklich erschreckend. Liebe Eltern, wartet nicht einfach ab in der Hoffnung, dass alles gut geht. Ihr müsst das Heft des Handelns in die Hand nehmen und mit Feingefühl und Weisheit euren Kindern durch diesen Wirrwarr an Meinungen hindurchhelfen. Habt Mut und bittet Gott um Weisheit. Eure Kinder werden es euch eines Tages danken. Sprecht darüber, es ist ein wichtiges Thema. Die Welt um uns herum hört gar nicht auf, ihre Meinung darüber zu sagen. Wisst ihr, wenn wir über Sex nachdenken, dann ist das Wichtigste und Grundlegendste zuerst zu nennen. Drei Verse. Einmal im Alten Testament, auf den ersten Seiten der Bibel, im Markus-Evangelium, einmal im Mund von Jesus und dann spricht auch der Apostel Paulus darüber. Über diesen Vers sprach ich vergangene Woche schon kurz. Ich will ihn aus dem obersten Text mal lesen. Da heißt es, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Das ist Gottes Absicht. Das ist sein Ziel und sein Wunsch für unser Leben, dass sich zwei Menschen finden, in eine Liebesbeziehung zueinander hineingehen und eine Einheit werden. Andere Übersetzungen sprechen von einem Fleisch, von einem, was von zwei Einzelnen, das sich so eng miteinander zusammentut, ineinander verwebt, dass es eigentlich untrennbar ist. Eine Einheit zu sein, ein Fleisch zu sein, schließt auch die intimste körperliche Begegnung mit ein. Das gehört dazu. Und das Erste, was ich dir sagen will, ist, Sex ist Gottes Idee. Wer hat es erfunden? Ja, es war Gott. Das war seine Idee von Anfang an. Sex hat seinen Ursprung bei Gott. Und deshalb ist es gut und richtig und schön, wenn es auch entsprechend der Maßstäbe Gottes Platz in unserem Leben findet. Gott hat Sex erschaffen, nicht der Teufel. Aber der Teufel hat immer dasselbe Muster und so auch in diesem Bereich. Er nimmt das Gute und Heilige, was Gott geschaffen hat, und er verdreht es. Er pervertiert es. Er macht es zu einem Instrument, um Menschen von dem abzubringen, was Gott sich eigentlich erdacht hat. Doch Sex ist im Ursprung Gottes Idee. Lass dir hier nichts anderes erzählen. Das ist sein Gedanke. Kommen wir jetzt zum Hohelied und was es uns über dieses Thema zu sagen hat. Wisst ihr, und das wird für viele von euch jetzt eine große, große Offenbarung sein, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ah, ja. Große Offenbarung. Nein, überhaupt nicht. Ist für jeden irgendwie augenscheinlich, ne? Ist ja offensichtlich. Doch sollten wir nicht vergessen, Männer und Frauen sind unterschiedlich, weil Gott sie unterschiedlich geschaffen hat. Er wollte das so. Er hat es so konzipiert, als er Adam und als er Eva schuf und den Menschen. Die Unterschiede sind kein Zufall, sondern von Gott genauso gewollt. Und man sagt ja, wenn es um Sex geht, Männer sind wie Mikrowellen und Frauen sind wie Öfen. Eine Mikrowelle erwärmt dir das Essen innerhalb einer Minute, doch der Ofen muss allein 10 Minuten vorheizen, um auf die Temperatur zu kommen, die es braucht. Ein Mann ist physisch in der Lage, innerhalb von Sekunden sich auf Sex einzulassen. Bei der Frau dauert das etwas länger. Frauen interessiert die gesamte Reise, Männer haben insbesondere das Ziel vor Augen. Männer motiviert stark das, was sie sehen, Frauen motiviert das, was sie hören. Da sind so Unterschiede erkennbar. Das ist auch der Grund, warum der Geliebte im Hohelied an dieser Stelle, die wir uns heute anschauen werden, insgesamt 4 Verse lang spricht, um ihre körperliche Begegnung zu beschreiben. Der Mann spricht, weil der Frau wichtig ist, zu hören, was er sagt. Kommen wir nun zum Hohelied, Kapitel 4, ab Vers 1. Er, der Geliebte, er beginnt hier zu sprechen und er beschreibt den Moment, als es zwischen den beiden körperlich wurde. Übrigens eine kleine Randinformation, die Frau spricht im Hohelied etwa 75% der Zeit. Ja? Wäre vielleicht auch mal eine Predigt für sich wert. Ja? Aber der Mann spricht recht wenig, doch ist es so wichtig, dass die Frau hört, das motiviert sie, das hat sie gern. Okay, Hohelied Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Der junge Mann spricht hier und er sagt, wie schön bist du, meine Freundin, wie schön. Im Teil 1 dieser Predigtserie sprach ich darüber, dass unsere Worte Macht haben und dass unsere Worte auch Einfluss nehmen auf unseren Partner und dass wir genau überlegen sollten, was beachten wir, was sprechen wir an, wo wollen wir den anderen sehen. Und für uns Männer gilt, es ist wichtig, dass wir bei den Damen das Sein beachten. Wir sollten Sätze verwenden wie du bist, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Frauen sollten das Tun bei dem Mann beachten. Ja, wir Männer, wir lieben das, wenn gesehen wird und es Anerkennung findet, was wir geleistet haben, was wir getan haben. Wenn der Rasen gemäht wurde und wieder top aussieht, liebe Frau, sag es deinem Mann. Ja? Und genau das tut der Geliebte hier. Er sagt, wie schön du bist. Du bist so schön. Deine Augen hinter dem Schleier sind wie Tauben. Den Schleier trug man bei einer Hochzeit. Und erst in der Hochzeitsnacht durfte der Bräutigam den Schleier seiner Frau heben und sie dann auch weiter auspacken. Er sieht dann, nachdem er den Schleier gehoben hat, ihre wunderschönen Augen. Und wenn sie ihre Augen so auf und zuschlägt, dann sieht das für ihn aus wie eine wunderschöne weiße Taube, die so durch die Luft flattert. So beschreibt er das. Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilead talwärts zieht. Nachdem ihr der Schleier abgenommen wurde, macht die Frau Folgendes an dieser Stelle. Die Haare waren hochgebunden und sie nimmt die Spange, sie zieht die Spange raus und ich kann das nicht so schön, okay? Ich kann das nicht so schön. Aber das ist, was die Frau hier tut, ja? Sie zieht die Spange raus und die Haare werden hin und her geschleudert. Und genauso sieht das aus, wenn eine Herde schwarzer Ziegen den Berg herunterläuft, so bewegen sich ihre Haare. Was er hier eigentlich beschreibt, ist, dass sie sich entkleidet. Der Schleier wird gehoben, das Haar wird geöffnet, ja, und sie macht den Move, ja. Das beschreibt er hier. Und dann sagt er weiter, deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme kommen. Jeder von ihnen hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt. Der Geliebte arbeitet sich jetzt ein bisschen hinunter, ja, es ging hier vom Schleier über die Haare, er ist jetzt bei den Zähnen angekommen. Und zu diesem Kompliment kann ich gar nicht so viel sagen. Was soll das bedeuten, ja? Wie schön, du hast weiße Zähne und sie sind auch alle da. Du bist keine Eishockeyspielerin, ja? Die Beißer sind an Ort und Stelle. Ich freue mich darüber, okay. Ist vielleicht ein Kompliment mal wert, könnte man mal versuchen. Aber dann geht's weiter. Deine Lippen sind wie ein scharlachrotes Band und dein Mund ist wunderschön. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe von Granatäpfeln. Welche Farbe haben Granatäpfel? Rot. Rot, so ein richtig knalliges Rot, nicht wahr? Was er hier sagt, ist, meine Liebe, du siehst so gesund aus. Du hast so eine wunderschöne, gesunde, rötliche Gesichtsfarbe. Du bist attraktiv, du bist anziehend, du bist wunderschön. Und dann geht es noch tiefer. Dein Hals ragt hervor wie der Turm Davids, aufgebaut in Schichten. 1000 Schilde hängen an ihm, alles Schilder der Helden. Der Turm Davids war ein imposanter und prächtiger Ort, der demonstrierte, dass das Volk Gottes siegreich war. Es war ein Zeichen für die Erhabenheit und die Streitbarkeit des Volkes Israel. Jeder kannte diesen Turm. Das war ein Symbol der Macht und der Schönheit, so wie der Hals der Geliebten. Damit beschreibt es ihn. Er drückt ihr seine Bewunderung aus, dass sie ihn bezaubert, dass er total verknallt ist über beide Ohren und es gar nicht abwarten kann. Und der erste Punkt, über den ich heute Morgen sprechen möchte, ist folgender. Göttlicher Sex ist bejahend. Bevor es überhaupt körperlich wird, habe ein uneingeschränktes Ja zu deinem Ehepartner. Nimm ihn an, wie er oder sie ist. Du kannst es nicht besser ausdrücken als mit den Worten, die du sprichst. Wir sollten viel mehr in dieses Beschreiben kommen, wie der Geliebte das tut hier im Hohelied. Beschreibe ihn oder sie, sage, was dir Gutes und Positives auffällt. Denn unsere Worte sind kraftvoll. Wir fühlen uns sicher und wir fühlen uns angenommen, wenn wir Bestätigung erfahren. Sprich nicht nur das aus, was du siehst, sondern auch das, was du bekommen möchtest. Wir Männer müssen es, glaube ich, ganz neu lernen, Komplimente zu machen. Komplimente, die unsere Frauen verstehen. Ja, wir sollten vielleicht weniger von Türmen und Tauben und all diesen Dingen sprechen, aber eben mit unseren Worten. Sage, was dir Gutes und Positives auffällt. Und noch ein kleiner Geheimtipp. Mach es öffentlich. Wenn andere dabei sind, hat das umso mehr Wirkung. Sprich diese guten und positiven Dinge auch vor anderen aus. Das gibt ein gesundes Selbstbewusstsein und verstärkt das Gefühl der Annahme. Sex, wie Gott ihn sich erdacht hat, ist bejahend. Das Ja muss aus einer intensiven Beziehung zueinander erwachsen. Dieses Ja wirst du nicht bekommen durch einen One-Night-Stand. Es braucht eine Beziehung, ein Miteinanderleben, ein Miteinanderteilen, Leben teilen und einander sagen, was man aneinander schätzt und wertschätzt und sieht. Göttlicher Sex ist bejahend. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Geliebte ist noch immer am Sprechen hier und er sagt in Vers 5 dann Folgendes: Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle, die unter Lilien weiden. Was meint der Geliebte hier? Wenn zwei junge Rehe oder Gazellen im Wald stehen, dann ist es gar nicht so einfach, sich ihnen zu nähern, oder? Das sind scheue Tiere. Du wirst dich ihnen nicht nähern können, wenn du auftrittst wie so ein Bär und stampfst und gehst auf sie zu. Sie werden sofort abhauen. Du wirst nicht in ihre Nähe kommen. Man kann sich ihnen nur nähern, wenn man langsame und ruhige Schritte und Bewegungen auf sie zumacht. Der zweite Punkt lautet: Göttlicher Sex ist zärtlich. Es geht darum, einfühlsam und zärtlich und liebevoll mit seiner Frau und auch seinem Mann umzugehen. Den anderen in seinen Bedürfnissen und aber auch in seinen Grenzen wahrzunehmen. Die Frau ist nicht bloß das Objekt seiner Begierde und Lust, mit dem er alle seine Fantasien ausleben kann. Nein, der Geliebte hier im Hohelied, er versteht, dass er zärtlich und einfühlsam sein muss. Männer lieben Interaktion und Reaktion, aber Frauen lieben Zärtlichkeit. Und jeder sollte dem anderen mit dem, was der andere braucht, dienen. Denn Sex ist überhaupt nichts für Egoisten. Es geht darum, dem anderen zu helfen und dem anderen zu dienen. Sex ist nur dann gesund, wenn beide die Bereitschaft dazu haben. Es geht nicht darum, sich zu nehmen, was einem zusteht, sondern zuerst geht es darum, zu geben, was dem anderen dient. Göttlicher Sex ist zärtlich. Vers 6. Wenn der Tag anbricht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrenberg, dem Weihrauchhügel, gehen. Wenn der Tag anbricht, die ganze Nacht also, all night long, all night long. Aus diesem Vers hat Lionel Richie garantiert die Inspiration für sein Lied bekommen. Bei ihm geht es ums Tanzen, hier geht es um anderes Tanzen, so, ja? Und du kannst ja mal für dich überlegen, was der Myrrenberg und mit dem Weihrauchhügel gemeint sein kann. Obwohl es in der Bibel steht, möchte ich heute Morgen nicht darauf eingehen. Ja, du kannst ja gerne für dich da mal eine Recherche betreiben. Doch eins können wir hier erkennen: Der Geliebte spricht hier nicht von einer kurzen, einmaligen Nummer, sondern er spricht von Leidenschaft. Leidenschaft. Göttlicher Sex ist leidenschaftlich. Menschen denken, dass wenn sie sich an Gottes Wege auch im Bereich der Sexualität halten, dann kommen sie zwar in den Himmel, aber der Weg dorthin wird sehr, sehr, sehr langweilig. Ja, ich komme in den Himmel, aber ich muss so viele Abstriche machen in dieser Welt. Mir ist der Spaß geraubt und zum Lachen muss ich in den Keller gehen und so weiter. Es wird wenig Spaß machen und es wird traurig sein. Ich will dir eins sagen, lieber Freund, diese Lüge kommt direkt aus der Hölle, okay? Diese Lüge kommt direkt aus der Hölle. Das ist es, was der Teufel will, dass wir glauben. Er will uns glauben lassen, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Wenn ich mich für Gottes Wege entscheide, ach, dann ist es so trist und so langweilig, ich darf keinen Spaß mehr haben und das ist alles so leidenschaftslos und so. Nein, überhaupt nicht. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Das war es noch nie. Und diese Wahrheit will ich dir sagen. Weißt du, wo das Gras am grünsten ist? Da, wo du es bewässerst. Da ist das Gras am grünsten. Nicht beim Nachbarn rechts und Nachbarn links, sondern dort, wo du es bewässerst. Und bewässern kostet Kraft, kostet Anstrengung. Deswegen will ich dir sagen, Leidenschaft braucht Anstrengung. Es wird nicht leidenschaftlich sein in deiner Ehe, wenn die Anstrengung fehlt. Ich will dir ein Beispiel sagen. Stell dir mal vor, du möchtest im Winter ein schönes Lagerfeuer machen. Hey, wer von euch liebt Lagerfeuer? Ich genieße das total. Also die Wärme, die Strahlen und ach, Marshmallows und so, ihr kennt das ja. ein schönes Lagerfeuer willst du machen. Du hast nichts weiter als den Ort. Du weißt, hier will ich mein Lagerfeuer haben, aber du hast nichts weiter. Was musst du tun? Du musst eine Axt nehmen, du musst in den Wald gehen, du musst einen Baum fällen, du musst das Holz klein hacken und du musst es nach Hause tragen. Währenddessen bist du halb eingefroren, hast Blasen an den Handinnenflächen, weil du das nicht so oft machst, ja, und du hast Splitter in den Fingern. Zu Hause angekommen, musst du dann das Feuer entzünden und sofern das Holz trocken genug ist, wird es funktionieren. Wir alle lieben diese Wärme, wir alle lieben das Licht und den Geruch eines Lagerfeuers, doch machen uns selten die Arbeit, sondern was tun wir stattdessen? Man entzündet im Wohnzimmer einfach den elektrischen Fake-Kamin mit realistischem Feuerbild, oder? Liebe Freunde, für das wohlige Warm im Wohnzimmer mag das funktionieren, doch für eine leidenschaftliche Ehe nicht. Keine Leidenschaft ohne Anstrengung. Liebe Männer, liebe Frauen, kauf Blumen. Geht ins Kino, geht ins Restaurant, unternehmt etwas, sprecht miteinander, findet gemeinsame Hobbys, macht Ausflüge, kocht zusammen, badet zusammen, geht zum Sport, geht zum Tanzen, setzt euch in eine Bar, fangt an Schach zu spielen oder tretet dem Taubenzüchterverein bei, ist ja vollkommen egal. Hauptsache, ihr macht etwas zusammen und ihr investiert in eure Ehe. Leidenschaft braucht Anstrengung, keine Leidenschaft ohne Anstrengung. Leidenschaft war noch nie Produkt des Zufalls. Deswegen an dieser Stelle eine Ermutigung, da Dinge zu finden, die gemeinsam Freude machen, wo man gemeinsam investiert in seine Ehe. Göttlicher Sex ist leidenschaftlich. Und jetzt springen wir zu Vers 12. Dort heißt es, du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut. Wie eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Was bedeuten diese bildlichen Vergleiche? Was er hier sagt ist, meine Liebe, du hast auf mich gewartet. Du hast dich aufbewahrt. Auf niemanden sonst hast du dich eingelassen als nur auf mich. Das wertschätzt und hebt der Geliebte hier hervor. Er ist dankbar für dieses Geschenk des Aufbewahrens und der Reinheit. Und das führt mich zu meinem vierten und letzten Punkt für heute Morgen. Göttlicher Sex ist heilig. Es ist etwas Heiliges, was Gott dem Menschen da geschenkt hat. Und wisst ihr, mir ist schon klar, dass ich heute Morgen nicht zu 200 Jungfrauen spreche. Nicht jeder wird es geschafft haben, sich aufzubewahren, wie Sulamit es hier im Hohelied tat. Und ich spreche das auch nicht an, weil ich den erhobenen Zeigefinger rausholen möchte, sondern um dir Folgendes mitzuteilen. Heilig sind wir nicht, weil wir perfekt sind. Denn das ist keiner von uns. Jeder hat in seinem Leben Brüche, Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Momente gehabt, in denen wir den Standard, den Gott gesetzt hat, nicht einhalten könnten. Und die Bibel nennt das eben Sünde. Da, wo Abweichung ist von der Zielsetzung Gottes. Da sitzen wir alle im selben Boot und niemand braucht auf den anderen herabblicken. Da stehen wir auf derselben Ebene vor Gott. Aber heilig macht uns nicht das, dass wir perfekt wären, denn keiner von uns ist es, sondern weil uns vergeben wurde. Gott ist es, der uns heiligt. In Jesus bekommen wir die Vergebung Gottes. Egal, welche Geschichte du hast, egal, ob du bereits mit jemandem zu weit gegangen bist oder was auch immer vorgefallen ist, Gott hat die Fähigkeit, uns einen Neuanfang zu geben. Genau dafür kam sein Sohn Jesus in unsere Welt. Und deswegen an dieser Stelle, hier kommt das Evangelium, die gute und frohe Botschaft in unserem Leben zu tragen. Das Evangelium in vier Sätzen. Gott hat einen Standard. Er hat einen Standard für den Bereich der Sexualität und für viele andere Bereiche unseres Lebens auch. Nicht um uns zu ärgern. Nicht, weil er sagt, ja, wenn du mir nachfolgen willst, dann will ich dir den Spaß wegnehmen. Das darf keinen Spaß machen und keine Freude machen und nicht leidenschaftlich sein, mir nachzufolgen. Das ist nicht seine Intention. Sondern bei jedem Standard, den Gott setzt, hat er unser Wohl im Blick. Er meint es gut und will, dass wir in guten, gesunden Beziehungen leben und auf seinen Wegen unterwegs sind. Gott hat einen Standard. Jesus starb für unsere Missachtung des Standards. Hier kommt Vergebung hinein. Hier bekommt das Kreuz seine Bedeutung. Jesus starb für uns, damit uns vergeben werden kann. Immer da, wo wir von dem Standard Gottes abweichen. Die Bibel zeigt und erklärt uns den Standard Gottes. Und der Heilige Geist ermächtigt uns, den Standard einzuhalten. Heute kannst du vollkommen neu gemacht werden und dir kann alles, was vorher war, vergeben werden, wenn du das möchtest. Das ist das Angebot Gottes, das er uns macht in Jesus. Denn Sex ist nicht nur Bettsport. Es ist nicht einfach eine Sache oder etwas anderes. Es geht weit über das Körperliche hinaus. Beim Sex werden zwei Menschen zu einer Einheit, die nie dafür gedacht war, dass diese Einheit sich einfach wieder auflöst, dass sie vergeht, weil man sich trennt und sich dem Nächsten hingibt. Und in der Bibel, das ist mir nochmal wichtig zum Schluss zu sagen, finden wir ein Prinzip. Und dieses Prinzip lautet wie folgt: Maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Intimität sorgt dafür, dass wir uns öffnen, dass wir ehrlich werden mit Menschen, dass wir eine emotionale Bindung haben, dass sie entsteht und so weiter. Und Gott weiß um den Schmerz, der damit einhergeht, wo sich Paare trennen, wo Ehen auseinanderbrechen, wo andere Kinder, die Familien darunter leiden. Und sein Wunsch ist, dass nicht passiert. Es passiert dennoch. Wir sind nicht perfekt. Ich sprach eben darüber. Aber sein Wunsch und sein Standard ist schon der, dass maximale Intimität maximale Verbindlichkeit braucht. Und das höchste Maß der Verbindlichkeit ist eben in der Ehe zu finden. Nicht in einer Freundschaft, nicht in einer Beziehung, nicht in etwas anderem, sondern in der Ehe. Deshalb gehört Sex auch nur dorthin. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wege nicht nur richtig sind. Ich glaube und bin überzeugt von der Wahrheit der Bibel. Ob ich es fühle oder nicht, ich bin überzeugt als Nachfolger Jesu, die Wahrheit Gottes ist in seinem Wort in der Bibel zu finden. Deswegen ist das, was Gott uns dort sagt und die Maßstäbe, die er ansetzt an unser Leben, für all unsere Lebensbereiche, ich glaube, dass sie wahr sind und ich glaube, dass sie richtig sind. Er gibt uns Orientierung für unser Leben. Ich will mir nicht von der Gesellschaft diktieren lassen, wie Dinge auszusehen haben, wenn Gott mir bereits etwas gesagt hat dazu. Und das Gute für mich im Sinn hat. Und ganz ehrlich, bei wem sind wir besser aufgehoben und wo bekommen wir besseren Rat als bei dem Schöpfer, der sich den Menschen erdacht hat, der sich erdacht hat, wie Partnerschaft, Beziehungen, Ehe, Sexualität, all das funktioniert. Es gibt keinen besseren Rat als bei ihm. Aber daneben, dass ich glaube, dass es vollkommen wahr und vollkommen richtig ist, bin ich auch überzeugt, dass es das Beste ist für uns. Wenn es stimmt, dass Gott das Gute für uns im Sinn hatte und auch immer noch hat, warum sollten wir auf irgendwelchen anderen Wegen gehen und woanders suchen? Warum sollten wir nicht das nehmen, was Gott uns gibt und das in unserem Leben umsetzen? Gottes Wege sind nicht nur richtig, sondern auch viel besser als alles, was diese Welt uns an Antworten und Möglichkeiten bieten kann und bieten wird. Gott will uns vor Dingen bewahren, weil er es gut mit uns meint. Er will uns vor Schmerz, vor Zerbruch, vor so vielem bewahren. Das ist sein Anliegen hinter all dem, was er uns sagt in seinem Wort. Und auch bei diesem Thema, wie letzte Woche auch, weiß ich, dass es sehr sensitiv ist. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir jetzt durch den Kopf gehen und welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du empört bist über diese Predigt und denkst, Mensch, wie kann man das sagen? Oder ob das Balsam ist für deine Seele, gerade das zu hören. Aber eins weiß ich genau. Mit all den Gedanken, die du gerade hast, mit all dem, was sich in deinem Inneren gerade tut, ob es Aufstand und Rebellion ist oder ob es Annahme ist und ob es dir gerade echt dient und dir hilft, mit allem lade ich uns jetzt ein, vor den Thron Gottes zu kommen und ihm das hinzulegen. Ich sagte es letzte Woche auch, ich will es kurz wiederholen. Wir haben manchmal diesen verrückten Gedanken, dass wir meinen, so vieles kann ich mit meinem Gott regeln. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und wir kennen diese Lieder aus der Kinderkirche wahrscheinlich, ja. Aber wenn es um den Bereich der Partnerschaften und auch der Bereich der Sexualität, haben wir manchmal diesen verrückten Gedanken, oh, hier müssen wir Gott aber ausklammern. Da hat er keine Ahnung von, ja. Wie denn auch, ja, der ist ja mehr so für die heiligen Sachen irgendwie zuständig. Und ihr Lieben, ich will euch sagen, Gott ist für alles in unserem Leben zuständig. Und wir dürfen ihn da nicht ausklammern, sondern wenn wir da in gesunde Beziehungen hineinkommen wollen, dann muss er hineinsprechen können. Müssen wir unser Leben auch in diesen Bereichen öffnen und sagen, Herr, veränder mich, veränder meinen Blick, veränder mein Denken darüber. Da, wo ich geprägt bin von irgendwelchen Dingen, die die Welt mir eingetrichtert hat, vielleicht auch über Jahre, schaffe, dass die Gedanken gesund werden. Schaffe Heilung in meinem Inneren. Ich will deine Perspektive haben und deinen Blick haben, auch auf diesen Bereich. Öffne dein Leben Gott, dass er Dinge zurechtbringen kann, zurechtrücken kann. Und dass er auch Schmerz aus der Vergangenheit, der damit einhergeht, dir wegnimmt und dich heilt. Das will er tun und das kann nur er tun. Und daher lade ich uns ein, dass wir uns einen Moment nehmen, in dem wir einfach mal still werden. Ich lade dich ein, wenn es dir hilft, schließ doch mal deine Augen. Ich wünsche mir einfach, dass du dich kurz konzentrieren kannst. Weißt du, es spielt keine Rolle, was gerade vorne geschieht oder neben dir. Was gerade zählt ist, dass Gott hier ist und dass er dich liebt. Und er verdammt dich nicht. Egal, was in deiner Vergangenheit lief, Gott sagt zu dir heute Morgen, du bist mein geliebtes Kind. Ich nehme dich an und ich bin bereit, dir zu vergeben, wenn es Fehler gab. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und weißt du, was ich dir anbiete heute Morgen? Einen Neuanfang. Mit meiner Hilfe kann Beziehung gelingen, kann Partnerschaft gelingen, kann Sexualität gelingen. Bist du bereit, dich auf die Wege, die ich für dich habe, einzulassen? Er will dir helfen. Er nimmt dich an. Er verdammt dich nicht. Was der Heilige Geist tut, ist, er überführt uns von Schuld. Er zeigt uns die Dinge, die nicht richtig liefen, aber er verdammt uns nicht, sondern er ruft uns ans Kreuz, wo wir die Vergebung Gottes empfangen dürfen, wenn wir sie brauchen. Und so möchte ich uns jetzt einen Moment der Stille einfach geben, wo du mit deinen Worten Gott das sagen darfst, was du ihm zu sagen hast. Sprich mit ihm. Ich habe das innere Empfinden, dass hier heute Morgen einige Menschen sitzen, die glauben, dass Gott ihnen nicht vergeben kann. Weil das, was geschehen ist, so schwierig und so schlimm war. Lieber Freund, ich will dir sagen, nichts erschüttert unseren Gott. Nichts erschreckt ihn. Und egal, was du denkst, egal, was du gerade fühlst, die Wahrheit der Bibel ist die, Gott kann und will dir vergeben. Er hat es darin bewiesen, dass er selbst Mensch wurde, in Jesus und ans Kreuz gegangen ist, sein Leben gegeben hat an unserer Stelle. Ich lade dich ein, dass du dein Herz öffnest und dass Vergebung hineinkommt. Lass dir die Last von den Schultern nehmen. Lege diesen schweren Rucksack, den du mit dir trägst, vor Gott ab. Und das Wort Gottes sagt uns, wenn Gott uns vergeben hat, ist es an der tiefsten Tiefe des Meeres, da kommt niemand mehr dran und niemand hat das Anrecht, das hervorzuholen. Es ist weg, es ist verschwunden für ihn und er schenkt dir einen Neuanfang. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, damit wir Vergebung bekommen. Ich bin dir so dankbar dafür, dass es keinen Bereich unseres Lebens gibt, aus dem du dich herausnimmst und sagst, ach, da habe ich nichts zu sagen, damit habe ich nichts zu tun. Nein, sondern auch in dem Bereich der Sexualität zeigst du uns, wie sie gesund sein kann, wie sie gelingen kann. Denn du hast es erschaffen und du hast es in uns angelegt, Herr. Und wir wünschen uns so sehr, dass es mit deiner Hilfe gelingt. Danke, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der diese Zeit genutzt hat, um dir etwas zu bekennen. Da, wo dein Heiliger Geist uns überführt von Dingen, die falsch waren, die Sünde waren. Herr, wir geben es an dich ab. Und wir empfangen heute Morgen deine Vergebung. Ein Neuanfang ist heute möglich mit deiner Hilfe. Ich bete für jede Person, die in diesem Raum ist oder im Livestream und dich noch nicht persönlich kennt, oh Herr, dass du dich ihr vorstellst und sie eine Offenbarung davon bekommt, wer du bist. Und dass du der Herr ihres Lebens wirst und rettest, Herr. Vater, wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre. Und wir sind begeistert von dir. Wir wollen Lernende sein und uns von dir verändern lassen. Jesus, in deinem Namen bete ich. Und wir alle sagen Amen.